Bell Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Ich weiß nicht genau, was es für unsere Forschung bedeutet, dass wir im Grunde genommen Angst haben müssen, dass wir dem Talent aus Übersee nicht plausibel versichern können, dass sie hier sicher und frei forschen können. Sondern dass wir ihnen sagen müssen, nein, es kann natürlich sein, dass, wenn ihr euch zum Falschen äußert, dass dann plötzlich Trumps Schergen vor der Tür stehen und ihr erstmal in Louisiana verschwindet ein paar Monate und dann irgendwann im Sudan auftaucht oder sowas. Das können wir auch in keine Rekrutierungsbroschüre schreiben, ehrlich gesagt. Kommt für unsere tollen Labore, bleibt fürs Lager.
Völlig verrückt, aber wahr, was Professor Adrian Daub von der Universität Stanford da sagt. Ich bin immer wieder überrascht, muss ich sagen, wie dramatisch sich die Situation in den USA entwickelt. Und jeden Tag kommen neue Schreckensmeldungen dazu. Es kann also ziemlich gut sein, dass, wenn ihr diesen Podcast hier hört, vieles von dem, was hier gerade gesagt wird, schon überholt ist, weil Trump wieder neue Dekrete erlassen hat und sogar das Militär im Inland einsetzen lässt, was ja auch schon passiert ist. Und deswegen müssen wir festhalten. Heute, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ist der 13. Oktober 2025 und dieser Podcast wird am 16. Oktober veröffentlicht. Für uns hier bei der Heinrich-Böll-Stiftung ist das ein besonderer Tag, weil wir mit dieser Folge auch unseren neuen Podcast beginnen. Böll Podcast heißt er. Bisher habt ihr ja auf den unterschiedlichen Kanälen unserer Podcast-Reihen Böll Fokus, Böll Spezial und auch Böll Interview, Debatten, Interviews und auch Mehrteiler gehört. Und jetzt bündeln wir eben all das in einem Böll Podcast. Jede Woche geht es da um die aktuellen Themen der Heinrich-Böll-Stiftung. Nächste Woche sprechen wir beispielsweise über den gesellschaftlichen Wandel in China. Die chinesische Autorin Zhang Yu-Eran hat internationales Renommee und wird uns erzählen, was es bedeutet, Erinnerungen in Literatur zu verwandeln. In einem Land, in dem Geschichte oft verdrängt wird und welche Verantwortung SchriftstellerInnen in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen haben. Ja, in den Wochen darauf geht es dann zum Beispiel auch um die Regierungspraxis der Ampel und mal auch um die italienische Einwanderungsgeschichte. Immer also mit spannenden Gästen. Heute sprechen wir über Trump und welche Auswirkungen seine Politik auf die Wissenschaft und Bildung hat. In den USA, aber auch darüber hinaus. Ich bin Łukasz Tomaszewski und sage herzlich willkommen.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Im April diesen Jahres hat die Heinrich-Böll-Stiftung Esha Bandari eingeladen. Sie ist stellvertretende Direktorin des ACLU-Projekts zur Meinungsfreiheit, Datenschutz und Technologie. ACLU steht für American Civil Liberties Union. Die ACLU ist eine NGO mit Hauptsitz in New York, die sich seit über 100 Jahren in den USA für BürgerInnenrechte einsetzt. Und meine Kollegin Emily Toomey hat außerdem mit Professor Adrian Daub gesprochen, der an der Stanford University in Kalifornien unterrichtet und seit fast 30 Jahren in den USA lebt. Hallo Emily.
Hallo Łukasz.
Wie wurde denn die Stanford Universität bisher angegriffen?
Die Stanford-Universität hat Anfang August bekannt gegeben, dass sie über 360 MitarbeiterInnen entlassen muss. Begründet wurde das mit den Budgetkürzungen durch die neue Förderpolitik von US-Präsident Donald Trump. Aber die Förderpolitik ist jetzt nicht für jede Universität und Bildungseinrichtung gleich, hat mir Professor Adrian Daub erzählt.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass sich der Angriff auf die Universitäten je nach Staat, je nach Institution und je nach Beschaffenheit der Institutionen nochmal anders darstellt. Das heißt, es gibt, bekannt sind die Beispiele von Universitäten, die ganz spezifisch und individuell ins Visier der Regierung geraten sind. Das gilt für Harvard, das gilt aber auch für Northwestern, das gilt für Columbia. Das gilt mittlerweile für UCLA und Berkeley scheint langsam ins Fadenkreuz zu geraten. Da wird wirklich versucht, das Funktionieren komplett unmöglich zu machen. Das Zweite ist eben, dass von den Bundesstaaten massiv Druck gemacht wird. Das ist eben nicht nur Trump. Wenn man sich anschaut, die Angriffe auf akademische Freiheit in Texas zum Beispiel, natürlich benutzt das die Impulse aus Washington, aber es greift sie auf und benutzt sie eben zu einer ganz starken Beschränkung akademischer Freiheit, nicht? Da heißt dann, ja, unser Präsident hat Gender-Theorie verboten und sie unterrichten das trotzdem, jetzt schmeißen wir sie raus. Das heißt, die Person wird aber natürlich nicht von Trump rausgeschmissen, sondern von einem normalerweise vom Gouverneur von Texas eingesetzten Präsidenten der Uni. Und das Dritte sind einfach die Rahmenbedingungen. Das NIH, das National Institute of Health, gibt kaum mehr Geld raus, schon gar nicht für irgendwas, was irgendwie im Verdacht von Wokeness steht. Das kann was heißen, dass man irgendwie guckt, was Brustkrebs bei Frauen anrichtet, und dann hat man trotzdem kein Geld mehr, weil da Frauen drin vorkamen. Und das hat der Vizepräsident J.D. Vance sehr genau beschrieben. Das ist auch gedacht, um die Universitäten klein zu stutzen oder kaputt zu machen. Wir sind in Kalifornien, wir haben deswegen von unserem Gouverneur nicht viel zu fürchten, nicht? Also die fälschen eher ab, als dass sie umsetzen, was aus Washington kommt. Aber nicht, wir werden dieselben Steuern auf unser Endowment zahlen müssen, wie jeder andere auch. Wir bekommen genau die Forschungsgelder nicht, die andere auch nicht bekommen. Und das macht das normale Funktionieren der Universität sehr, sehr schwierig. Und ja, es scheint gewisse Kräfte innerhalb der Administration von Universitäten schon dazu zu verleiten, im vorauseilenden Gehorsam mal schnell Sachen abzuschaffen, die irgendwann mal den Zorn Washingtons auf sich ziehen könnten. Das heißt, wir spüren schon Druck von der Unileitung, eben weniger, weil der Gouverneur anruft oder weil Washington Stimmung macht, sondern ja, weil das Geld knapp wird oder weil man Angst hat, dass man wahnsinnig an Drittmitteln verliert.
Der Druck, der kommt also von ganz oben, sehr massiv, und für manche zeigt er sich wie in Harvard schon sehr deutlich, wenn da Fördermittel blockiert werden, zukünftig auch gestrichen werden könnten, plötzlich Steuern von über 20% auf das Endowment, also das Stiftungskapital, anfallen. Und dieses Stiftungsvermögen, das besteht aus Spenden, Schenkungen und Investitionserträgen, die langfristig zur Finanzierung der Universität genutzt werden. Und zusätzlich sollen eben auch ausländische Studierende Gefahr laufen, nicht mehr dort studieren zu dürfen.
Und wie deutlich dieser Druck spürbar ist, das hängt also auch davon ab, wer in der Hierarchie über dir steht und wie konform die Person mit der Ideologie der Trump-Administration ist, oder?
Ja, genau. Aber die Angst, dass dramatische Veränderungen stattfinden, die haben alle. Und es ist offensichtlich, dass eben ideologische Motive die Förderpolitik unter Trump antreiben. Das Beispiel von Brustkrebs bei Frauen, das fand ich interessant, weil Esha Bandari auch Krebsforschung als Beispiel genannt hat, um deutlich zu machen, wie sehr die Freiheit der Forschung und nicht nur der Forschung in Gefahr ist. Bandari beschreibt einen groß angelegten Angriff auf die fundamentalen Rechte in den eigentlich ja demokratischen USA.
The bigger picture trend that is very concerning to me is.
Der für mich sehr besorgniserregende allgemeine Trend ist die Verwendung von Bundesmitteln und die Nutzung der Bundesbehörden und Ermittlungsbefugnisse, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen. Und genau hier sehen wir meiner Meinung nach einen umfassenderen Angriff auf die Meinungsfreiheit und letztlich auf die Demokratie, in der Menschen unterschiedliche Ansichten vertreten dürfen. In vielen Bereichen sehen wir nicht nur, dass die Mittel eingeschränkt oder gekürzt werden, sondern dass die Mittel an die Bedingungen geknüpft sind, dass die EmpfängerInnen bestimmte Ansichten nicht vertreten oder bestimmte Standpunkte nicht befürworten.
Welche Ansichten sind damit gemeint?
Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Antisemitismus und der Eindämmung sogenannter linker und woker Indoktrination werden diese Maßnahmen gerechtfertigt, mit denen an den Universitäten und Forschungsinstitutionen die akademische Freiheit letztlich eingeschränkt werden. Pro-palästinensische Proteste wurden ja auch in der Vergangenheit schon brutal von der Regierung niedergeschlagen, während Trumps Administration immer wieder vordergründig das Recht auf Meinungsfreiheit ganz plakativ hochhält. Meinungsfreiheit wird hier wie in vielen anderen Kontexten auch ohne Rücksicht auf Recht und Verfassung unterdrückt und richtig ein Klima der Angst und politischen Willkür aufgebaut. Dabei definiert Trump aber überhaupt nicht, was als antisemitisch, linksextremistisch oder woke zu verstehen ist. Und darüber hinaus geht es in dem Kulturkampf, den Trump und seine Administration hier führen, darum, weiße Männer zu schützen, die angeblich von Minderheiten ersetzt werden würden.
Ja, das ist ja total absurd, wenn man in die Geschichte schaut und in sämtliche Machtstrukturen in den USA, ob jetzt an den Universitäten oder auch in der Wirtschaft, Politik, in den Medien, überall sind mehrheitlich eben weiße Männer an der Macht.
Ja, genau, weil das, was Trump und Co. da verbreiten, das ist im Prinzip faschistisches Gedankengut. Und der Bereich, den Trump deswegen auch angreift, ist Diversität, so Esha Bhandari.
You know, one big area that has been a focus of this administration is so-called DEI.
Ein großer Bereich, der im Fokus dieser Regierung steht, ist das sogenannte DEI. Diversity, Equity und Inclusion, also Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion. Und viele Mittel wurden an die Bedingung geknüpft, dass sich die Menschen nicht an DEI-Initiativen beteiligen. Dabei bleiben die Bedingungen aber sehr vage. Schon wer die Gleichheit aller Menschen zum Ausdruck bringt, riskiert den Verlust der Finanzierung. Wo liegen hier die Grenzen? Aber abgesehen davon, wie vage das ist, sollte die Finanzierungsmacht des Bundes nicht dazu genutzt werden, diese Art von ideologischer Konformität durchzusetzen. Wenn Sie beispielsweise ein Krebsforschungslabor finanzieren, ist das Geld für die Krebsforschung bestimmt. Und Sie können dieses Geld nicht dazu verwenden, die WissenschaftlerInnen, die es erhalten, zu zwingen, bestimmte Botschaften nachzuplappern oder bestimmte Dinge zu vermeiden, die der Verwaltung nicht gefallen. Mit anderen Worten, man kann nicht mit der Macht des Geldes Menschen dazu zwingen, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung aufzugeben. Und genau das beobachten wir derzeit in vielen verschiedenen Bereichen, sei es bei der Finanzierung von Kunst, Wissenschaft oder Universitäten. Der Versuch, mit Hilfe von Bundesmitteln Bedingungen für die Meinungsäußerung von Menschen durchzusetzen, die nichts mit dem eigentlichen Zweck des Programms zu tun haben. Und das ist meiner Meinung nach der wirklich beunruhigende Aspekt dieser Kürzungen.
Die Regierung, die droht mit dem Entzug von Zulassungen, Visa-Einschränkungen und auch Klagen. Und die Folgen, die werden jetzt eben schon spürbar. Entlassungen, Studierende, die wegbleiben, sich für andere Unis in anderen Ländern entscheiden. Und ausländische Studierende machen ein gutes Drittel der Studierenden an den Unis aus. Und die bringen sehr viel Geld mit, weil sie mehr an Gebühren zahlen als ihre inländischen KommilitonInnen. Es entsteht ein Klima der Angst, was freies Forschen auf die Dauer völlig unmöglich machen wird.
Das würde dann ja bedeuten, dass in den USA in Zukunft die gemeinsame Realität zerbricht, so wie es auch durch Filterbubbles der sozialen Medien vorangetrieben wird. Dass es wissenschaftlich mit Fakten als wahr festgehalten wird, geht verloren. Welche Funktionen hat diese gezielte Zerstörung der freien Forschung und Bildung?
Trump macht eigentlich das, was alle autoritären Herrscher machen, also auch Putin, Erdogan oder Orban. Er will seine Macht ausweiten auf alle Bereiche der Gesellschaft. Und darin sind die Universitäten auch als Orte des kritischen und progressiven Denkens ein wichtiger Baustein, sagt Professor Adrian Daub.
Ja, es soll, sag ich mal, unabhängige Expertise und unabhängige Quellen von Wahrheit delegitimieren. Und da sollen die Unis eben ja gleichgeschaltet werden und im Grunde genommen als politische Akteure und als Informationsquelle der Bevölkerung sollen ausgeschaltet werden. Darauf läuft es hinaus.
Ein wichtiger Ansatz dabei ist, das historische Bewusstsein zu verändern. Also wirklich eine neue Version der amerikanischen Geschichte zu schreiben, in der die Sklaverei nur ein Randphänomen ist und keine spaltenden oder anti-amerikanischen Narrative verbreitet werden, so Trump. Schon in seinem Wahlkampf hat er versprochen, Schulbücher und Museen pro-amerikanisch überarbeiten zu lassen. Und außerdem soll das Verhältnis zur Evidenz, wie sie ja zentral für freie Wissenschaft ist, verändert werden. Was das heißt, beschreibt Daub hier am Beispiel des US-amerikanischen Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr.
Er will Impfungen ganz klar abschaffen. Selbst bei so Fragen wie Ernährungslehre orientiert er sich nicht mehr am wissenschaftlichen Konsens, sondern einfach an irgendwelchen komischen Verschwörungstheorien, die er im Internet aufgelesen hat. Nicht? Also wenn man sich anguckt, warum RFK Jr. zum Beispiel sogenannte Seed Oils, also ich weiß gar nicht, was das sind, aber das sind irgendwelche Öle, die macht er verantwortlich für wahrscheinlich wieder Autismus, wer weiß. Und das will er ersetzen durch Rinderfett. Und das soll angeblich irgendwie was ganz Tolles sein. Ich kann Ihnen sagen, wo das herkommt. Das ist ursprünglich ein Nazi-Meme. Ne? Und da hat er das eben aufgelesen. Nicht? Und das ist die Zukunft, die diese Leute sich wünschen, wo sozusagen ein Nazi-Influencer im Grunde genommen genauso viel Einfluss hat auf die Empfehlungen, was ihre Kinder dann irgendwann mal in der Schule essen dürfen, wie eben ein Professor, der das oder eine Professorin, die das ihr ganzes Leben lang eben untersucht haben.
Der Umbau von einer der führenden Demokratien unserer Welt hin zu einem autoritären System sind in den USA also schon recht fortgeschritten. Desinformation wird wirklich strategisch verbreitet. Trump stellt sich über Gesetze und Institutionen innerhalb der Regierung und auch darüber hinaus. Gerichte wie der Supreme Court wurden politisch besetzt, die Zivilgesellschaft eingeschüchtert, Bürgerrechte eingeschränkt und der sogenannte Kampf gegen den inneren Feind ausgerufen.
Ja, und nun werden Lehrpläne ideologisiert. Die Freiheit der Forschung wird eingeschränkt. Wie können Universitäten, WissenschaftlerInnen und die Zivilgesellschaft in den USA denn widerstandsfähiger werden? Was muss jetzt passieren, um den Entwicklungen entgegenzutreten?
Das allererste, was von allen Beteiligten und Beobachtenden genannt wird, ist Solidarität. Zwischen den Institutionen, also unterhalb der Universitäten, aber auch international, sagt Esha Bandari.
I think that is the way forward, right? To say, if you attack one of us on these grounds that are not legitimate, we're all impacted by that. So it's not just you out there being attacked and we leave you to it.
Ich denke, der richtige Weg ist zu sagen, wenn ihr einen von uns aus diesen unberechtigten Gründen angreift, sind wir alle davon betroffen. Es ist also nicht so, dass nur ihr angegriffen werdet und wir euch damit alleine lassen. Wir sehen jetzt schon mehr kollektives Handeln der Universitäten, mehr Erklärungen, die von vielen von ihnen unterzeichnet werden. Nicht von allen, aber von vielen. Und ich denke, die Universitäten sollten sich als kollektive Institution verstehen, als wichtiger Teil einer demokratischen Gesellschaft, der zusammenstehen muss, anstatt miteinander zu konkurrieren. Wenn die Universitäten gemeinsam stark auftreten und sagen würden, wir werden diese Prinzipien nicht untergraben, wir werden bestimmten Bedingungen, die beispielsweise eine rote Linie für die staatliche Aufsicht über die akademische Lehre darstellen, nicht zustimmen. Wenn alle Universitäten zusammenstehen und das sagen würden, wäre das meiner Meinung nach sehr wirkungsvoll.
If every university stood together and said that, I think that would be very powerful.
Ich denke, dass Solidarität eben auch heißen kann, dass man gewisse Kapazitäten übernimmt, auslagert, dass man Daten übernimmt und einbunkert und so weiter. Das, wenn dich ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das ist aber wirklich nur für eine Überlebensstrategie.
Andere effektive Widerstandsstrategien sind daher auch bestehende nationale wie auch internationale Netzwerke zu stärken und auch neue zu bilden. Und sogar Boykott könnte nach Meinung von Professor Daub ein wirkungsvolles Signal sein.
Sie können uns positive Signale senden, unsere Forschung unterstützen, unsere Daten bewahren und unsere Arbeit weiterführen. Aber es ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar, dass irgendwann möglicherweise auch ein Ausschluss amerikanischer Universitäten oder zumindest bestimmter Institutionen innerhalb dieser Teil des Repertoires einer sich selbst verteidigenden Demokratie sein muss.
Wie sieht es denn mit den Optionen aus, ins Ausland zum Beispiel zu emigrieren, also ins Exil zu gehen? Weil ProfessorInnen der Yale University, die haben das ja schon gemacht, ne? Also die sind dem Ruf zum Beispiel an die Uni in Toronto gefolgt.
Professor Adrian Daub hat gesagt, dass wirklich alle in der Kollegschaft darüber nachdenken und für manche mag das eben eine Strategie sein.
Aber das ist natürlich auch nicht ganz leicht. Da hängen Leben und Karrieren en masse dran. Dann nochmal schnell mit 55 einen Job als Geologen in Nordkansas sich nochmal zu angeln und möglicherweise das Haus umziehen zu müssen. Nicht ganz einfach. Also nicht, sagen wir so, wie an der deutschen Uni, dass man sagt, gut, dann steige ich ins ICE. Nicht? Also das heißt, die Leute müssen wirklich bereit sein, ihre Leben umzuwerfen. Und das ist die Frage, ob das dann dazu kommt.
Ja, so weit kann's kommen. Die CEU, die Central European University, ist jedenfalls hier in Europa dafür ein ziemlich gutes Beispiel, wie ein ganzer Campus umgezogen werden kann. In diesem Fall von Budapest nach Wien, um den Repressionen eben der Orbán-Regierung in Ungarn zu entkommen.
Ja, aber Professor Daub hält einen Umzug der US-amerikanischen Unis eigentlich für unmöglich.
Ja, also ich glaube, das wird ganz schwierig sein. Also die Vorstellung, dass irgendwie die Harvard Corporation sich auflöst und dann in, was weiß ich, in Norfolk oder sowas sich wieder konstituiert oder sowas als schönen ländlichen Campus, sehr schwer vorstellbar, nicht? Also das funktioniert nicht. Diese Unis sind mit ihren Umgebungen stark verwoben.
Die bisher wirkungsvollste Strategie ist also vermutlich das, was Harvard auch schon als Weg eingeschlagen ist, den Rechtsweg gehen, also klagen.
I also think it's very helpful that the first university to file a lawsuit is Harvard.
Und ich finde es auch sehr hilfreich, dass die erste Universität, die Klage eingereicht hat, Harvard ist. Denn Harvard ist Harvard und verfügt über beides. Viel Autorität und viel Macht und viele Ressourcen. Wenn also eine Institution wie Harvard als erste Stellung bezieht, gibt es hoffentlich auch kleineren Institutionen, die nicht über die gleiche Autorität, Macht und Bekanntheit verfügen, die Kraft, sich gegebenenfalls anzuschließen.
Follow along if need be.
Also Klagen ist wahrscheinlich das probateste Mittel der Zeit. Das Problem ist zweierlei. Bis sich sowas durch die Instanzen hangelt, das dauert ewig viel Zeit. Das heißt, wenn ich als Präsidentin einer Universität nicht weiß, ob ich mit diesen 3 Milliarden jetzt wirtschaften kann oder nicht, wie lange hält man das aus? Und wenn der Supreme Court das bewusst auf die lange Bank schiebt, um den Präsidenten, den sie als ihren Führer irgendwie wahrzunehmen scheinen, einen Gefallen zu tun. Gut, dann kann das natürlich dann plötzlich sein, dass ich vor einem Bankrott stehe oder einem Cashflow-Problem stehe, obwohl ich irgendwann mal Recht bekomme. Und dann, was soll man dann machen? Dann kann man entweder kapitulieren oder man kann hoffen, dass man irgendwie am Konkurs vorbeischraubt. Und das andere Problem ist im Endeffekt dann halt doch der Supreme Court. Was, wenn der einfach beschließt, dass es jetzt dieses Recht plötzlich gibt? Dem Präsidenten werden jetzt ständig neue Befugnisse zugeschanzt, die Joe Biden mysteriöserweise nicht hatte. Und Trump hat sie jetzt eben. Ne? Und das wird ohne Erklärung einfach rausgehauen. Es ist ein Coup d'État von oben.
Was bedeutet das jetzt zum Schluss für andere Länder, wie uns jetzt hier in Deutschland zum Beispiel?
Erschreckenderweise sind die USA ja leider kein Einzelfall, so auch Eshar Bhandari.
We are seeing attacks to democratic institutions around the world.
Wir erleben weltweit Angriffe auf demokratische Institutionen. Das betrifft nicht nur eine bestimmte Regierung oder bestimmte PolitikerInnen. Überall gibt es Bedrohungen für die Meinungsfreiheit, für die Unabhängigkeit der Justiz, für den Grundsatz eines fairen Verfahrens, für Inklusion und die Rechte von Einwanderern. Ich denke, dass es hier gemeinsame Lehren gibt.
So I think that there are common lessons.
Eine Lehre aus den Entwicklungen in den USA ist für Daub ein, wie er sagt, einfacher Dreisatz.
Man kann der Diktatur vorbeugen, indem man den Leuten an der Uni eine Unabhängigkeit garantiert. Das heißt, dass man ihnen sozusagen genügend entfristete Stellen bereitstellt, dass sie sagen können, ich publiziere, was ich will und ihr könnt mich mal. Das ist äußerst wichtig. Zweitens, dass man versucht, Abhängigkeitsverhältnisse zu reduzieren, soweit es nur geht, weil wenn die Unileitung erst Druck empfindet, dann ist es zu spät. Dann wird der natürlich irgendwie weitergegeben an die Leute, die am abhängigsten sind von der Universität. Und drittens, dass man sozusagen die Einbürgerung und das Dazugehören von Menschen, die erst kürzlich dazugekommen sind, nicht zur Debatte stellt.
Und für jeden und jede Einzelne von uns bedeutet das letztlich genau das zu tun, was auch die Motivation von diesem Podcast ist, ne? Zu informieren, aufzuklären und sich mit anderen genau darüber dann auszutauschen, eigene Netzwerke bilden für Bürgerrechte und eine demokratische Grundordnung im privaten und auch öffentlichen Einstehen.
Wow, das war echt eine krasse erste Folge, ein krasser Aufschlag. Emily Thume, vielen Dank. Das war die erste Folge des Böll-Podcasts über die Angriffe von Trump auf Wissenschaft und Bildung.
Ja, sehr gerne. Danke. Ich freue mich auch sehr schon auf nächste Woche. Da sprechen wir beide ja auch nochmal zusammen.
Genau, nächste Woche, da sprechen wir hier mit der chinesischen Autorin Zhang Yueran über den gesellschaftlichen Wandel in China und welche Verantwortung eigentlich SchriftstellerInnen in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen tragen. Abonniert gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist übrigens eine Produktion des Audiokollektivs.
Mit mir, Emily Thumi.
Und ich bin Lukas Tomaszewski.
Böll Podcast. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.